Es ist so, wenn du Christ wirst, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir hat es eingeschlagen wie eine Bombe seinerzeit. Ich habe Gott eigentlich nicht gesucht. Ja, ich war damals 19 und war viel zu beschäftigt mit den Sachen halt, die man, mit denen manche 19-Jährige beschäftigt sind. Musik und Drogen und natürlich das andere Geschlecht, selbstverständlich. Und jetzt plötzlich wäre ich halt so Christ. Ich habe jetzt keine Zeit, das zu erzählen, aber viele von uns wissen es ja eh, wie ich seinerzeit Christ geworden bin. Ist heute Morgen nicht so interessant. Auf jeden Fall erkenne ich plötzlich, dass Jesus tatsächlich lebt. Es gibt ihn. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass er lebt. Und die nächste Frage ist natürlich, die ich gemerkt habe, dass Gott mir stellt. Du musst jetzt mit mir gehen oder du musst dich gegen mich entscheiden. Was magst du? Und ich habe mich dann offensichtlicherweise für ihn entschieden, weil sonst wäre ich heute Morgen nicht hier. Und in den Tagen darauf, im April 1982, fiel mir das alles wie Schuppen von den Augen. Und ich habe erkannt, dass es eine geistliche Welt gibt. Eine geistliche Welt. Wisst ihr, wir glauben ja nicht an Gespenster und solche Sachen im mitteleuropäischen Raum. Das ist ja alles mittelalterlich. Na, sondern wir glauben an Fakten und Formeln. E ist gleich m mal c Quadrat. Damit kann man sogar das Atom spalten. Und solche Dinge. Und jetzt plötzlich erkenne ich und weiß ich, Jesus lebt. Und Jesus ist ja offensichtlich ein Geist. Und Gott ist ein Geist. Und dann höre ich, die Engel Gottes sind Geister. Und dann höre ich noch was. Es gibt Dämonen. Und ich sage jetzt nicht, dass die Leute, mit denen ich damals zusammen war, das schlecht gemeint haben. Ganz bestimmt nicht. Die haben halt auch mit dem Licht, das sie hatten, gelebt. Aber auf jeden Fall kam folgendes Bild bei mir zustande. Und das ist bei vielen, 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 vielen anderen Christen, vor allem Charismatikern, auch da. Und zwar folgendes. Mensch, jetzt bin ich Christ und lebe in der geistlichen Welt. Gott ist im Himmel. Und ich bin hier unten auf der Erde. Und die Bibel sagt ja, dass es hier Fürstentümer und Gewalten, geistliche Mächte der Finsternis gibt, Weltbeherrscher der Finsternis. Und die Denke war dann, Gott ist im Himmel, aber ich bin hier unten mit dem Teufel. Ich stecke hier fest, versteht ihr? Wenn es so heißt von Fürstentümern und Gewalten, Weltbeherrschern der Finsternis und so, dann stellen wir uns das vor, wie wenn da eine dicke, schwarze Schicht über unseren Köpfen schweben würde, wo die Dämonen wabern und wo der Teufel seine Burg hat. So ungefähr kommt es rüber. Und entsprechend fern fühlst du dich dann von Gott, weil Gott wohnt ja jenseits dieses schwarzen Gürtels um den Planeten herum, versteht ihr? Im Himmel rum, der hat's gut. Und Jesus auch, der sitzt zu seiner Rechten. Und die Engel auch, die können in sein Angesicht schauen, wenn es ihnen mal zu viel wird. Aber wir hier unten. Schau, und dann kann ein Maß von Bedrückung stattfinden und ein Maß von Paranoia. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Der Kameramann da hinten winkt. Er weiß genau, von was ich rede. Die Sache ist nämlich, dass du dann dir denkst, Mensch, was sind jetzt die geistlichen Gesetzmäßigkeiten in dieser geistlichen Welt? Denn wenn der Teufel ein Weltbeherrscher der Finsternis ist und eine Fürstentum und eine Macht hat, dann klingt es ja nach Macht und Fürstentum und Weltbeherrschung. Und wer bin ich? Plötzlich kommen jetzt Gefühle der Hilflosigkeit auf. Weiß irgendjemand, von was ich rede? Ne? Plötzlich denkst du dir, oh Mann, ich bin verratzt. Und das nächste ist dann natürlich, du siehst den Teufel überall. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich stand vor einer Kirche, vor einer evangelischen Kirche, das war vielleicht im Mai 1982. Stand da mit jemandem und habe mit jemandem geredet. Und plötzlich faucht ein Wind in einen so einen hohen Baum. Versteht ihr, dass die Blätter nur so rascheln. Ich habe mir gedacht, Mensch, jetzt ist er vom Kirchturm gesprungen. Versteht ihr? Hey, ihr lacht jetzt. Mir war es damals überhaupt nicht zum Lachen. Und dann lernst du natürlich, dass du den Teufel binden kannst und lösen kannst. Matthäus Kapitel 18, Vers 18. Dann bindest du den Teufel und löst ihn. Und dann sagst du, Teufel, im Namen Jesu, binde ich dich auf den Laternenpfahl da. Ihr lacht, ich kenne Pastoren, die sowas gemacht haben. Ich spreche jetzt Zeiten der 80er, aber ich weiß, ich würde ja heute Morgen nicht davon reden, wenn ich nicht wüsste, dass es immer noch weitergeht. Okay, ich weiß, dass es immer noch weitergeht und wir müssen unbedingt, Leute, da auf ein biblisches Fundament kommen. Denn ansonsten sind wir wirklich verratzt, wenn wir so geistlich Krieg führen. Schaut es, wir lesen dann im Wort Gottes, bei Daniel zum Beispiel, Kapitel 9, Kapitel 10, dass es einen Fürsten über Persien gibt. Hier, ich beschreibe das ganz kurz. Daniel hat seinerzeit gebetet um Licht. Israel war ja in Gefangenschaft, Juda war in Gefangenschaft. Und Daniel wusste, dass eine gewisse Zeit vergehen muss, bis Israel wieder in sein Land kommt. Und er wollte wissen, damals in Babylon, er war ja Minister in Babylon, wollte wissen von Gott, Herr, wann geht Israel zurück in sein Land? Und dann hat er in Jeremia gelesen und hat herausgefunden, in Jeremia steht, nach 70 Jahren. Und dann hat er festgestellt, oh, die 70 Jahre sind bald um. Und dann fängt er an zu beten. Und er betet um Licht und er betet um, Herr, wie soll es denn passieren? Und er betet 21 Tage lang und er fastet 21 Tage lang. Nach 21 Tagen erscheint ihm ein Engel und es haut den Daniel um. Der Engel richtet ihn wieder auf und sagt, oh, Daniel, viel Geliebter, vom ersten Tag an, als du gebetet hast, also vor 3 Wochen, ist dein Gebet erhört worden und ich bin seitdem unterwegs. Aber der Fürst von Persien hat mir widerstanden. Und da haben wir es wieder, schau, eine schwarze Schicht um den Planeten und der Engel will von der Gegenwart Gottes durchdringen und kann nicht durch. Aber 3 Wochen später, der Engel beschreibt es dann weiter, war es so, dass Michael kam, der Erzengel. Der Engel, der für Israel zuständig ist eigentlich, unter den Nationen. Der kam und hat dann weitergekämpft. Und dann haben sie die Klingen gekreuzt, der Dämon und der Erzengel. Und dann kam also Gabriel runter auf die Erde und hat die Botschaft mitteilen können. Okay, und es ist wohl tatsächlich natürlich so passiert, weil es steht ja so in der Bibel drinnen. Und außerdem wird dieses Thema in der Offenbarung wieder aufgegriffen. Da kämpft der Drache und die alte Schlange immer noch gegen Engel und so weiter. Also wir sehen, es gibt einen Krieg, einen geistlichen Krieg in der Himmelswelt. Nur was wir da nirgendwo sehen, ihr Lieben, ist es, dass Daniel sich hinstellen sollte und an diesem Engelskrieg mitwirken sollte. Das ist ein wichtiger Gedanke, denn das ist das, was in der Vergangenheit oft übersehen wurde. Nirgendwo lesen wir, dass Daniel plötzlich geboten hätte, im Namen Jahwes binde ich dich, Fürst von Persien. Vielmehr sagt dieser Gabriel, nachdem er die Botschaft überbracht hat, jetzt gehe ich wieder zurück und kämpfe weiter. Und wenn der Fürst von Persien, wenn ich mit dem fertig bin, kommt der Fürst von Griechenland. Nach den Persern kam Alexander der Große, Griechenland. Und dann kamen die Römer und so weiter. Schau, nirgendwo steht da, dass der Engel Daniel auffordert, hier mitzukämpfen. Das sehen wir nicht, ihr Lieben, sehen wir nicht. Wie gesagt, ich will niemandem einen Vorwurf machen, wenn er das in der Vergangenheit praktiziert hat. Hey, meine Damen und Herren, da war ja ich auch mit dabei. Aber wir müssen immer wieder mal die innere Größe haben, uns zu revidieren. Sagen wir mal Amen. Wenn wir feststellen, Mensch Meier, das ist konstruiert, das sehe ich in Wirklichkeit so gar nicht in der Bibel praktiziert. Weder Jesus noch Daniel oder sonst oder Paulus hat es gemacht. Schau, früher hat man gedacht, als ich da Fragen hatte, hat man mir gesagt, und ich habe es selber auch gesagt, wohlgemerkt, bin auch dabei, ja, Paulus hatte halt nicht so viel Licht wie wir heute. Aber ich sagte mal, versteht ihr? Jetzt lache ich drüber. Denke ich mir, hör mir auf, ich und mehr Licht als Paulus. Guten Morgen, hallo. Ja, wer bin ich denn? Bin ich vielleicht schon mal in den Himmel gegangen und habe unaussprechliche Worte gehört? Ich habe letzte Woche schon zitiert. Bin ich vielleicht derjenige, der ständig Visionen hatte? Jemand, zu dem Jesus kam und ihm das Evangelium erklärt hat? Schön wär's, aber es ist nicht der Fall. Vielmehr greife ich immer noch jeden einzelnen Tag meines Lebens auf Paulus zurück. Und lies, was der geschrieben hat. So, ja, hör mal, es gibt tatsächlich Fürstentümer, Gewalten, Mächte der Finsternis und so weiter und so fort. Aber es steht nicht da, dass wir irgendwo in diesen Kampf eingreifen sollen. Wir kämpfen sehr wohl, aber wie wir kämpfen, das zeige ich euch heute Morgen. Wie wir es richtig machen mit den richtigen Resultaten. Zeige ich euch. Okay, jetzt sehen wir also, abgeleitet aus Matthäus Kapitel 18, der Vers hilft unserer Hilflosigkeit scheinbar ab. Wir können auf der Erde binden und lösen. Nur dass das mit Vergebung zu tun hat und mit unseren Mitmenschen zu tun hat. Matthäus 18,18. Das haben wir übersehen damals. Manche übersehen es heute noch. Wenn du jemandem eine Missetat zurechnest, rechnet Gott sie ihm zu. Wenn du ihm die vergibst, vergibt Gott sie ihm auch. Was du auf der Erde bindest, ist im Himmel gebunden. Was auf der Erde löst, ist im Himmel gelöst. Das bedeutet, Gott und wir Menschen, wir arbeiten eng zusammen. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Schau, das Haupt, hör mal, das Haupt, hat das Haupt eine Hand? Nein. Hat das Haupt einen Fuß? Es kann also nichts tun, das Haupt, und es kann auch nichts irgendwo hingehen. Das macht der Leib. Wenn es jetzt von Jesus heißt, er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt, dann bedeutet es nichts anderes, als dass jetzt bestimmte seine Tätigkeiten suspendiert sind. Er macht jetzt bestimmte Sachen nicht. Er sitzt jetzt. Wenn du sitzt, dann machst du auch nichts anderes als sitzen. Natürlich wissen wir, der Kopf hat ja einen Mund und er hat Ohren. Mit den Ohren hört Jesus unseren Gebetsanliegen. Und mit seinem Mund trägt er dem Vater vor und er tut insofern Fürbitte für uns. Aber, ihr Lieben, hinausgehen in die weite Welt. Die Signale, die der Kopf an den Leib funkt, die müssen wir, der Leib, wir sind der Leib Christi, die müssen wir tun. Wenn du nicht tust, tut Gott nichts. Wenn du nicht gehst, geht Gott nicht. Allerdings kannst du ja jetzt natürlich tun in deiner eigenen Kraft und du kannst auch gehen in deiner eigenen Kraft. Darum jetzt nicht. Wir sollen jetzt nicht in hektischen Aktivismus verfallen, sondern vielmehr müssen wir von Gott hören, damit wir effektiv sind. Schau, seinerzeit ist die Lehre mit Binden und Lösen, also wenn ihr wisst, was ich meine, ne, im Namen, jemand verhält sich komisch oder jemand will sich einfach partout nicht bekehren und dann bete ich oder vielmehr gebiete ich und sage, im Namen Jesu befehle ich dir, du Teufel, der diese Person beeinflusst, weich von ihm, geh weg und hör auf. Klingt gut, klingt richtig. Hat seinen Ursprung möglicherweise in einem Buch, das 1967 erschienen ist, von Kenneth E. Hagin, Kenneth Erwin Hagin. Das heißt, die Autorität des Gläubigen. Leider gibt es da nur die Kurzversion auf Deutsch. In der Zwischenzeit ist dieses Buch aus den Gründen, die ich heute Morgen anführe, revidiert von 1983, 84 bereits und erweitert worden. Und damals war es eben so, in dem Buch steht drinnen, ich habe das nochmal nachgelesen, steht drinnen, dass der Kenneth Hagin, also ein bekannter Bibellehrer und Prediger, wunderbarer Mann Gottes, ein Vater im Herrn, also ich lasse jetzt auf ihn jetzt mal nichts kommen, der hat seinerseits in dem Buch ein wenig missverständlich geschrieben. Er hat geschrieben, er hat jahrelang für seinen Bruder gefastet und gebetet und es hat nichts gebracht. Und er war schon ganz verzweifelt. Eines Tages ist ihm der Gedankenfunke gekommen. Bind den Teufel und dann wirst du sehen, dass dein Bruder frei wird. Sprich zu dem Teufel, der deinen Bruder motiviert und ihn verblendet und abhält. Es war seiner Meinung nach ein Signal Gottes, das Gott in sein Herz hineingefunkt hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage jetzt. Er hat eine Offenbarung von Gott bekommen, dass er das tun soll. Merkt ihr, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Dann hat er das gemacht. Ganz leise, ganz ruhig hat er gesagt, Teufel, der du meinen Bruder Dub, so hat er, das war der Spitzname, beeinflusst, ich befehle dir, wegzugehen von ihm, deine Macht über ihn ist gebrochen, lass ihn los. Nach 10 Tagen war der beim Herrn. Nach 10 Tagen hat sich der bekehrt. Das lesen wir, du und ich. Und dann sagen wir, genau. Nächstes Mal, wenn meine Frau keift oder wenn mein Mann zu viel trinkt, ich spreche jetzt nicht von meiner Frau, okay, meine Frau keift nicht. Stimmt's, Frau? Nein, macht sie wirklich nicht, ehrlich, ich weiß es, ich bin ja mit ihr immer zusammen. Dann sagen wir, im Namen Jesu, bind ich dich, Teufel, lass die Person in Ruhe. Und du wirst feststellen, dass es manchmal funktioniert. Und du wirst feststellen, dass es meistens nicht funktioniert. Und irgendwann denkst du dir dann natürlich, Mensch, was ist falsch an mir, dass es bei mir nicht funktioniert? Nichts ist falsch an dir. Auf Seite 67 von The Believer's Authority im originalen Englisch steht dann drinnen, das schreibt der Kenneth Hagin, ich muss vielleicht dazu sagen, dass man nicht einfach so geistliche Autorität ausüben kann, binden und lösen kann. Vielmehr braucht man dabei die Hilfe des Heiligen Geistes und braucht ein Wort vom Herrn. Du brauchst eine Offenbarung, dass da ein Dämon stattfindet und nicht einfach jemand aus dem Fleisch heraus agiert. Da ist ein himmelweiter Unterschied. Nicht jedes überzogene Verhalten eines Menschen ist teuflisch. Okay, oder irgendwie von einer geistlichen Macht inspiriert, ist nicht der Fall. Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 18 um den Dreh herum, ist Paulus in Philippi. Wohlgemerkt, Gott hat ihn nach Philippi geschickt. Das ist in Mazedonien. Und in Philippi kommt er an und ein Wahrsagemädchen, eine Magd, die einen Wahrsagegeist hat, im Griechischen einen Geist Phyton, versteht er, ein Orakel, wie in Delphi auch seinerzeit. Die kommt plötzlich aus ihrem Wahrsagerzelt heraus und rennt hinter Paulus und den Aposteln her und schreit: Diese Männer sind Männer Gottes, die euch den Weg Gottes in Wahrhaftigkeit, in Wahrheit mitteilen. Ist an diesem Satz irgendwas falsch? Nein. Nur ist es nicht der Heilige Geist, der hier aus der Frau spricht, sondern es ist ein Wahrsagegeist. Ich meine, die Bibel sagt nicht, dass die Frau hier irgendwie das aus ihrem Kopf heraus gemacht hätte oder irgendwie sonst was, sondern es heißt wirklich ein Geist, Phyton, ein Wahrsagegeist. Laut Bibel gibt es die Dinge tatsächlich. Deswegen kann es sein, dass manche Wahrsager, die sich auf sowas einlassen, dass sie tatsächlich bestimmte Dinge in der Zukunft voraussagen können, in der relativ nahen Zukunft voraussagen können. Gibt's. Wollen wir mal gar nichts wegtun. Nein, das ist dann ein Geist, Phyton, die Bibel spricht davon. Nur, versteht ihr, die wachsen nicht auf Bäumen, die gibt's nicht wie Sand am Meer. Die Stadt war auch nicht voll, Philippi war auch nicht voll, obwohl man damals an diese Dinge geglaubt hat, gab's scheinbar nur diese eine junge Frau in dieser Stadt. Und jetzt, es heißt dort, diese folgte uns und schrie uns hinterher viele Tage lang. Warum hat sich Paulus nicht einfach umgedreht und so ganz leise gesagt, Teufel, ich komm raus aus hier in Jesu Namen, und dann wäre er weitergegangen. Das hat er nicht gemacht. Irgendwann heißt's, und Paulus wurde unwillig und hat sich umgedreht und hat dann zu ihm gesprochen: Du unreiner Geist, ich befehle dir, komm raus aus hier. Dann hat sie möglicherweise einen Anfall gehabt. Auf jeden Fall sind ihre glasigen Augen plötzlich klar geworden. Und dann ist das Nächste passiert. Ihre Herren haben festgestellt, sie kann nicht mehr wahrsagen. Und die Geldgier in den Leuten ist aufgestanden und hat Paulus verklagt. Und dann haben sie ihn geschlagen vor den Hauptleuten und haben ihn ins Gefängnis geworfen. Ich sage euch, an den Hauptleuten war möglicherweise der Teufel gar nicht beteiligt. Die waren von Haus aus geldgierig, geldliebend. Und als sie gesehen haben, dass jetzt die Hoffnung auf ihren Gewinn ausgefahren ist, ist die Geldgier in ihnen aufgestanden und sie haben Paulus verschwattet und ins Gefängnis werfen lassen. Und der Teufel, der stand irgendwo, versteht er, irgendwo in einem kleinen Götzentempel und hat rausgeschaut, hat vielleicht gemütlich ein Zigarillo geraucht und hat sich gefreut über seine Jünger. Die haben diese ganzen Sachen alle von selber gemacht. Ja, die Guten vertrimmt und so weiter und ins Gefängnis geworfen. Warum hat Paulus viele Tage lang, diesen Wahrsagegeist nicht ausgetrieben? Ich komme wieder auf dieses Buch vom Kenneth Hagin zurück. Dem ist Jesus öfter erschienen und hat ihm Dinge mitgeteilt. Und er schreibt in dem Buch, das ist jetzt auf Seite 58 von The Believer's Authority, da ist ihm Jesus mal erschienen und hat ihm diese Frage gestellt. Also als er über verschiedene Dinge geredet hat in diesem Zusammenhang. Er hat gesagt, warum, Kenneth, hat Paulus den Dämon nicht austreiben können? Hat Jesus ihn gefragt, laut der Beschreibung von Kenneth Hagin. Kenneth Hagin hat gesagt, habe ich mich auch schon oft gefragt, keine Ahnung. Und Jesus hat dann gesagt, weil er warten musste, bis der Heilige Geist ihm ein Signal gibt. Diese Unwilligkeit, die war von Gott gewirkt. Du musst mal das erste Wunder von Paulus anschauen. Da ist Paulus bei einem Römer, weil der interessiert ist am Evangelium. Dem erklärt er als das Evangelium. Und jetzt ist ein falscher Prophet, ein Okkultist, ein Esoteriker ist mit dabei. Und der redet immer gegen Paulus und verlästert die Lehre. Und plötzlich heißt's, Paulus, voll Heiligen Geistes, schaut ihn an mit Zornesmiene und sagt zu diesem Bar-Jesus, zu diesem Elimas, ne, oh du Sohn der Ungerechtigkeit und so weiter, und schimpft also mal ordentlich los. Er wird auch wieder unwillig hier, so wie bei diesem Mädchen da. Könnt ihr das sehen? Diese Unwilligkeit ist von Gott gewirkt gewesen seinerzeit. War inspiriert vom Herrn. Weil du die geraden Wege des Herrn verdrehst, wirst du eine Zeit lang blind sein. Und sofort fiel Blindheit über den. Und er hat gesucht, wer ihn an der Hand führt, diesen Elimas. Und dann war der Römer platt. Boah, hat er gemeint. Als er gesehen hat, dass das Wort Gottes nicht nur Wort ist, sondern auch Kraft enthält. Dass da Vollmacht dabei ist, dass da was passiert. Tschapau, Halleluja. Dann hat er sich bekehrt. Und so ähnlich war es ja in Philippi dann auch, allerdings mit Umwegen, auf die ich heute Morgen nicht eingehen will. Also du kannst nicht einfach so hergehen und Teufel binden, wie du möchtest, sondern du brauchst ein Signal Gottes. Du brauchst ein Signal Gottes. Manchmal ist es nicht der Teufel, obwohl sich jemand eigenartig verhält. Im Jahr 87, im Winter seiner Zeit, waren wir in Amerika, meine Frau und ich. Und unser Sohn auch, unsere Tochter, die war dann noch nicht auf der Welt. Und wir waren im verschneiten Ohio und ich bin dann nach Oklahoma zum Kenneth Hagin aufs Winterbibelseminar und habe da mitgemacht. Ist immer super gewesen. Ich habe den Mann phänomenale Dinge tun sehen im Geist. Da hat man die Augen geschlossen gehabt, Kenneth Hagin, ein Prophet Gottes, okay? Und hat begonnen, im Heiligen Geist zu tanzen. Schau, da wackelt gleich alles, wenn ich das nachmache. Der hat plötzlich angefangen, rückwärts zu tanzen. Ich war ein paar Meter weit weg, so weit wie meine Frau jetzt von mir weg ist, so weit war ich von ihm weg. Ich war auf dem Balkon oben und habe direkt auf die Bühne runterschauen können. Der fängt an zu tanzen, tanzt rückwärts auf den Bühnenrand, der nicht jetzt so einen halben Meter war wie bei uns, sondern 2 Meter oder so hoch. Kommt hier an, Augen zu, wohlgemerkt, dreht sich um, tanzt rückwärts bis er an die Kante kommt und wieder umdreht. Das ist übernatürlich, weil der hinten im Kopf keine Augen hat, versteht ihr? Wir sind ja hart zu Berge gestanden. Das war Gott, das war der echte Gott, das war wirklich der Heilige Geist. Das war nicht eigenartig, das waren keine funky Movements. Das war kein Gegacker und Gewirr, versteht ihr? Sondern das war echt, da ist eine Salbung auf die ganze Menge gefallen seiner Zeit. Ich habe mir gedacht, wow. Das war das Echte. Gut. Dann bin ich wieder nach Ohio zurückgeflogen. Und habe dann in der Gemeinde gepredigt und in verschiedenen Gemeinden, auch in Dover in Ohio. Nicht in Dover in England, sondern in Ohio. Und dann sind wir nachts, es war eins oder so, sind der Pastor und ich und der Fahrer, bei amerikanischen Pastoren, die haben schon mal einen Fahrer, wisst ihr? Das war der Schwiegersohn seiner Zeit. Wir sind also um 1:30, 2 in der Nacht sind wir durch die Gegend hier gefahren, wieder heim. Dann kommt plötzlich, klingelt es, ist Funktelefon. Ja. Der RB Junior, der hat einen Verstand verloren, der ist ausgerastet und jetzt ist er einfach nicht mehr einzufangen. Pastor, kannst du nicht vorbeikommen? Und der Pastor schaut mich an, sagt, ja, wir kommen vorbei, und dann lassen wir den Gastredner ein bisschen arbeiten. Und dann kommen wir also zu der Familie hin, wir kommen rein und der Mann, vielleicht 25, fühlt sich auf wie ein kleines Kind. Also wirklich absolut weggetreten. Eigenartig, seltsam, hat den Verstand verloren. Buchstäblich, rollt mit den Augen, schaut komisch, macht eigenartige Sachen, bewegt sich seltsam. Und dann geht's los, ihr wisst schon, Teufel, komm raus in Jesu Namen. Aber es ist irgendwie nichts passiert. Und der Pastor war ein sehr sanftmütiger Mensch. Und nachdem nichts passiert ist, hat er mich angeschaut und gesagt, Pastor. Und ich habe gesagt, okay, ich nehme ihn mal. Aber ich will allein sein mit ihm und in einem eigenen Raum gehen. Dann habe ich ihn genommen, wir sind in einen eigenen Raum rüber, dann habe ich ihn hingesetzt und habe ihn behandelt, wie wenn er völlig normal wäre, völlig nüchtern wäre, keine Probleme hätte im Kopf. Hab ihn hingesetzt und habe ihm gesagt, jetzt hör mal zu, RB Junior. Wir können hier den Zirkus jetzt noch weiter abspulen bis morgen früh. Du kannst rumkaspern hier, aber ich sage dir mal eins. Morgen früh um 6 werden wir dich einliefern in die Psychiatrie, in die Irrenanstalt. Und da wirst du dann unter Drogen gesetzt und es wird keinen Spaß machen. Dann werden sie Untersuchungen mit dir machen. Du wirst dann unter Leuten sein, die dich nicht mehr mögen. Weder deine Frau noch deine Eltern noch dein Pastor noch sonst irgendjemand wird da sein und dir übers Haar streichen. Du bist dann eine Nummer. Du hockst dann irgendwo in einem Bett. Und wenn du dich lang genug so blöd aufführst, binden sie dich auch noch fest und dann schaust du blöd. So habe ich mit ihm geredet, richtig ernsthaft, habe ihm richtig Angst gemacht, versteht er, vor dieser Situation. Und jetzt wärst du gefälligst nüchtern, habe ich zu ihm gesagt. Wisst ihr, was mit ihm passiert ist? Und alles war weg. Boah, boah, oh Mann, was war denn das, hat er dann gemeint. Er war wieder völlig da. Dann habe ich ihn an der Hand genommen und habe ihn rübergeführt. Und die waren natürlich alle platt, dass das funktioniert hat. Ich habe natürlich nicht gesagt, was ich gemacht habe. Ich habe nicht gebunden und nicht gelöst. Ich habe mit ihm geredet, weil ich mir gedacht habe, dass der sich so verhält hat, einen Grund. Ich habe natürlich vorher ein bisschen schlau gemacht. Ich habe festgestellt, aus 3 Richtungen kommen da große Angriffe. Einmal, er ist auf der Arbeit extrem eingespannt. Er macht außerdem, weil er sich fortbildet, noch Abendschule und so weiter. Zweitens, in der Familie ist es so, junge Familie, versteht ihr, da kriselt's. Man lernt das Zusammenleben, Kind kommt, alles schwierig. Und dann waren die Finanzen auch noch klamm. Und irgendwo war es dann so, dass aufgrund dieses Drucks, der da ankam, der einfach versucht hat zu fliehen, dem Druck zu entfliehen. Und das hat er dadurch gemacht, dass er ausgeklinkt ist. Auf die Art und Weise hat er sich gedacht, ach, hey, kümmern sich Leute um mich, ich bin ein bisschen das Opfer und ich muss nicht mehr Leistung bringen. Ich muss keine Leistungen mehr bringen. Der hat mir dann gedrückt und wir konnten endlich heimfahren ins Bett gehen. Und ich muss dazu sagen, nachdem die gesehen haben, dass das alles so gut funktioniert hat, haben sie mir super Opfer gegeben. Nachdem ich dann dort gepredigt war. Ich denke, es war eines der besten, die ich je bekommen habe. Preis dem Herrn. Wir haben nicht gebunden und nicht gelöst, weil ich nämlich damals schon mehr wusste. Ich hätte es natürlich auch machen können. Leute, ich war schon in Gottesdiensten. Da lag der Prediger auf Leuten drauf, am Boden, vorne dran, und alle beide haben in Sprachen gebrüllt, was es Zeug gehalten hat. Und der Pastor, also es war nicht meine Gemeinde offensichtlich, der Pastor damals, der zu dem kamen Leute und haben gesagt, Pastor, wo steht denn das in der Bibel? Und der Pastor wusste das auch nicht, dann hat er sie zu mir geschickt. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe gesagt, ja, Hebräer Kapitel 5, Vers 17, da steht drinnen, dass Jesus mit großem Geschrei und Tränen hier auf der Erde gebetet hat und so. Dann waren sie zufrieden. Aber ich persönlich war unzufrieden, muss ich zugeben, damals. Ich habe mir gedacht, Mensch, das geht doch zu weit, das ist doch alles, das ist doch nichts. Schau, sowas kannst du machen, wenn du Gastsprecher bist irgendwo, weil du gehst ja wieder. Mal im Ernst, du kannst solche Sachen machen, weil, hey, der Pastor, der bügelt schon wieder aus. Hey, schließlich heißt es im Wort Gottes, du sollst ermahnen, du sollst lehren, du sollst strafen, du sollst richtig die Leute rannehmen manchmal, wenn sie austicken und so weiter. Das muss aber der Pastor machen. Als Gastsprecher kannst du kommen und leuchten. Der Gastsprecher, versteht ihr, der ist immer der mit dem Heiligen Schein. Der Gastsprecher ist so nett. Wenn der Pastor und der Pastor, Pastor. Pastor. Ist an manchen Orten so, bei uns natürlich nicht. Oh Mann, sowas kannst du nur bringen. Du kannst dich nur auf dem Boden wälzen zusammen mit den Leuten und in Sprachen brüllen und machen und tun, wenn du wieder gehst. Weil ich sag dir mal, irgendwann schau nach diesem Suff, wenn die, also versteht ihr, geistlichen Suff, wenn die Leute wieder nüchtern, denken sich dann, ich habe mich so komisch verhalten, ja. Wie soll ich den Leuten jetzt unter die Augen treten? Vor allem, wenn du Pastor bist und nicht so aufhörst. Versteht ihr? Nein, das kannst du nicht machen. Alles geschehe anständig und in Ordnung. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 40. Anständig und in Ordnung. Nun gut, wir sind beim Untersuchen von hochinteressanten Sachen. Wir haben, ihr Lieben, sehr wohl Autorität über alle Macht des Feindes. Haben wir. Aber wir brauchen Gottes Hilfe, um die dann auch entsprechend einzusetzen. Wenn du jetzt für jemanden gebetet hast, beziehungsweise gebunden und gelöst hast für irgendeinen Verwandten, Mann, Frau oder sonst was, und die Person hat sich nicht bekehrt, dann mach's, was die Bibel sagt. Das Wort Gottes sagt, sollst Fürbitte tun für alle Menschen. Fürbitte, sag mal Fürbitte. Schau. Nicht binden und lösen, Fürbitte tun. Du kannst sehr wohl binden und lösen, wenn du weißt, dass tatsächlich ein Teufel vorliegt. Aber ansonsten kannst du dir das sparen, das ist Quatsch. Der Teufel ist für dich keine Bedrohung. Du musst keine Angst vor ihm haben. Du musst nämlich Folgendes bedenken. Es ist nicht nur so, dass du hier unten auf der Erde bist und der Teufel irgendwie an Fürstentümern und Gewalten einen schwarzen Gürtel um die Erde macht. Vielmehr ist es so, dass Gott auch auf der Erde ist. Der Heilige Geist ist auch auf der Erde. Er ist ausgegossen worden an Pfingsten und er ist auch da. Du bist also nicht allein. Du bist kein Weiser. Du bist nicht hilflos. Leute, das ist gute Nachricht. Ich wünsche mir, damals hätte mir das jemand gesteckt. Hey, hör mal, du brauchst keine Dämonenangst haben. Spar sie dir. Der Heilige Geist ist auch hier. Er umgibt dich von allen Seiten. Und außerdem ist es so, dass der dich nicht einfach schippau, wie Tarzan von der Liane sich schwingt und dich von hinten anspringt, ja? Tschump, der Teufel jetzt. Vielmehr macht es der Segen Gottes. Heißt im 5. Mose 28, dass der Segen Gottes dich heimsuchen wird. Auf dem Land und in der Stadt. Bei deinem Ausgang, deinem Eingang und so weiter. Amen. Im Lukas Kapitel 10, Vers 19, da heißt es, vielleicht schlagen wir da hin mal auf, um diese Ängste abzubauen, um dir ein anderes Bild zu geben von Gott, beziehungsweise von diesem, vom geistlichen Kampf. Lukas Kapitel 10, und ich lese mal Vers 19. Ist es so, dass Jesus die Jünger ausgesandt hat, mit großer Vollmacht, und die haben dann gepredigt und gelehrt, so wie er das getan hat, haben Dämonen ausgetrieben, haben Kranke geheilt, es war wunderbar, Tote haben sie wohl auch wieder aufgeweckt und so weiter, ganz wunderbar. In Lukas Kapitel 10, 17 heißt es, die 70 kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Die kehrten mit Freuden zurück, weil die Dämonen untertan sind. Schon, klingt schon mal gut. Und du musst bedenken, du gehörst ja auch in einer gewissen Weise zu den 70. Du bist ja auch ein Jünger Christi. Du bist ja auch ausgesandt. Und Jesus sagt dann, in Vers 19, siehe, ich habe euch die Macht gegeben. Das Wort für Macht ist das griechische Wort Exousia. Das heißt Vollmacht. So wie ein Verkehrspolizist die Macht hat, den Verkehr anzuhalten und zu regeln. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Um auf eine Schlange oder einen Skorpion zu treten, musst du erst einmal einen vor dir haben. Stimmt das? Du kannst in der Wüste stehen, da steht ein Skorpion vor dir und du siehst, wie der rasselt und zittert und knirscht und macht und dann trittst du auf ihn drauf, es knirscht und dann ist er Schrott. Im Sand, versinkt im Sand. Was du nicht tun kannst, ist, dich an den Rand der Wüste stellen und sagen, hey, ihr Skorpione da draußen, passt mal auf. In Jesu Namen befehle ich euch allen, jeden Einzelnen zu explodieren. Und dann hörst du, und weißt du, was du hörst? Das Wehen des Windes über die Dünen. Und die Skorpione, die hocken unter ihren Steinen und kichern. Dann, wenn du weißt, dass ein Dämon vorliegt, kannst du eingreifen. Ich komme gleich drauf noch. Lukas Kapitel 10, 19. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Wenn eine Schlange vor dir kommt, ja, vor dir sich aufrichtet oder zischt und rattert und rasselt mit seiner Klappe, klappert, ihr wisst, was ich meine. Du gehst hier durch die Wüste dieses Erdentales, plötzlich rasselt und klappert es hinter dir, du schaust dich um, eine Klapperschlange ist da und weiter geht's. Danke für das Jahr. Das ist die Haltung, die der Herr möchte, dass wir haben diesen Dingen gegenüber, also dem Teufel gegenüber. Nicht dieses, oh, die Welt, die vibriert vor Dämonen. Ich kann gar kein Schwarz mehr sehen, das erinnert mich immer so an den Teufel. Was würden wir denn machen, wodurch so die Herbstfarbe, die Lieblingsfarbe der Deutschen schwarz ist, gell? Ich habe heute mal gar nichts schwarz an, aber ich bin ja nicht besonders modern, gebe ich zu. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft, das Wort Kraft ist das Wort Dynamis. Davon leiten wir unser Wort Dynamit ab. Wir haben Vollmacht über die ganze Kraft, das war über alle Wirkungsweisen, über alle Manifestationen des Feindes, haben wir Vollmacht und Autorität. Und dann biegt Jesus das schon wieder ab. Und er sagt, aber darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus biegt sofort unser Augenmerk ab vom Teufel und richtet ihn hin auf unsere Erlösung, auf die Freude in unserer Erlösung. Freut euch. Und dann heißt es in 21, in dieser Stunde jubelte Jesus im Geist. Er frohlockt im Geist, tanzt vielleicht ein bisschen, fällt, obwohl er rückwärts läuft, ja, nicht runter von der Bühne, wenn er an die Kante kommt, und erlebt den Heiligen Geist. Erfüllungen des Heiligen Geistes erlebt Jesus. Und sagt, ich preise dich, Vater, und so weiter. Ganz, ganz wunderbare Sache. So, wir haben Vollmacht und die Geister sind uns untertan. Aber du musst wissen, diese Vollmacht, die schöpfst du immer noch aus Gott. Die muss dir Gott zuteilen. Du hast nur deswegen Vollmacht, weil Gott sie dir gibt. Wenn Gott sie dir gibt. Wenn er sie dir nicht gibt für eine bestimmte Situation, dann hast du sie nicht. Denkt mal an die Jünger, die schon Dämonen ausgetrieben haben seinerzeit. Die kamen plötzlich, wo ist es, Lukas 18 oder Matthäus 18, ich weiß nicht mehr genau, 17, ist egal. Auf jeden Fall ist Jesus auf dem Berg der Verklärung. Betet und so weiter und wird abgesättigt mit der Kraft Gottes, kommt runter und unten am Fuß des Berges sind seine Jünger, versuchen einen Dämon auszutreiben aus einem Kind. Aber sie können es nicht. Na? Und Jesus sagt dann später, wegen ihres Kleinglaubens oder Unglaubens. Schau, Kleinglaube oder Unglaube kommt daher, dass du dein inneres Auge aufs Falsche richtest. Auf die Macht vom Teufel, auf die Kraft von Wind und Wellen. Das hat schon mal Petrus gemacht, dann ging er unter. Du musst auf Jesus schauen. Du musst innerlich auf ihn schauen. Egal, ob du dich jetzt im Spukschloss, ja, bei den Gespenstern im Spessart befindest. Na? Und die Spinnweben, ja, sie sehen fast aus wie ein Gesicht. Dann musst du eben auf Jesus schauen innerlich. Daraus speist sich deine Kraft. Du musst über das Wort Gottes nachdenken, damit es eins wird mit dir. Wenn du über das Falsche nachdenkst, dann garantiere ich dir, du hast dämonische Manifestationen. Ich habe es meiner Frau im Studium diese Botschaft mitgeteilt. Wir reden immer wieder miteinander. Wir reden eigentlich dauernd miteinander. Ist immer wieder gut. Es ist immer wieder gut, dass uns immer nur was einfällt. Versteht ihr, uns wird es irgendwie nie langweilig. Das ist ganz gut. Wenn es doch mal langweilig ist, gehen wir wieder jeder woanders hin. Und dann kommen wir wieder zusammen und haben wieder was zu reden. Ganz wunderbare Sache. Auf jeden Fall hat sie noch so richtig unter der Wolke dieses Binden und Lösen und der Teufel, unter dieser Lehre gestanden in den 80er Jahren. Bin ich mal in München im Grossomarkt einkaufen gegangen, weil der war über der Straße von dort, wo wir gewohnt haben. Und dann sah ich ein Zelt aufgebaut von einer Wahrsagerin. Und ich habe mir gedacht, oh, der Teufel zieht ein in unsere Nachbarschaft. Bin wieder in meine Wohnung gegangen und in jener Nacht bin ich aufgewacht. Voll kalten Schrecken, versteht ihr? Voller Wummern im Herzen und habe an dieses Zelt dieser Wahrsagerin gedacht da unten. Bin aufgestanden und habe gebetet, habe gerungen und gemacht, der Teufel in Jesu Namen, bis es ein bisschen besser geworden ist. Und dann habe ich mich an mein Kissen gekrallt und weitergeschlafen. Und dann 3 Tage später oder so, viel zu spät für meine Begriffe, war das Zelt wieder weg. Schau, heute würde ich das wahrscheinlich völlig ignorieren. Mir würde es wahrscheinlich gar nicht mehr auffallen. Weil ich nämlich weiß, dass da keinerlei geistliche Kraft dahinter ist. Da ist keine geistliche Kraft. Ist es nicht so, weil dein Wahrsagezelt steht, machen sich jetzt, versteht ihr, bad vibrations, schlechte vibrations breit in unserem Viertel. Du, das kommt anders. Das funktioniert ein wenig anders. So ein Wahrsager, zu wem geht denn der schon? Oder wer geht denn schon zu dem? Eine Handvoll von Leuten. Na, und verdient ein bisschen Geld damit. Aber ansonsten lässt auch dieses Viertel kalt. Ganz anders ist es, schaut, wenn plötzlich eine Weltanschauung von einem Viertelbesitz ergreift. Versteht ihr, wenn plötzlich das zu einem kommunistischen Viertel wird oder einem Nazi-Viertel wird, denn da diesen Gedanken folgen Taten, das ist viel gefährlicher. Na, jetzt jetzt übersehe ich sowas völlig. Sowas hat keine Macht, keine Kraft. Nur, weil ich damals eben gedacht habe, das hat Macht und Kraft und weil ich dem Teufel so viel Macht eingeräumt habe in meinen Gedanken. Deswegen hat mich das kalte Grausen seinerzeit gepackt. Heute lache ich über sowas. Versteht ihr? Damals war das überhaupt nicht zum Lachen. Damals war das schlimm. Unsere Waffen, die Hauptwaffe, die wir haben, ist natürlich das Fürbittegebet. Einerseits, Gott bereitet die Herzen vor und dann das Evangelium. Ich könnte jetzt da ein Beispiel anleiern. Und zwar Apostelgeschichte Kapitel 8. Das ist ein Dorf in Samaria unter der Hand eines Okkultisten namens Simon, eines Zauberers. Das heißt nicht, dass das ein Make-Believe-Zauberer war, ein Zirkuszauberer. Nein, das war vielmehr ein Okkultist, einer, der tatsächlich geistliche Kräfte hat schalten und walten lassen. Und er hat die Menschen außer sich gebracht mit seinen Pseudo-Wundertaten. Ein höchst erfolgreicher Esoteriker. In jene Stadt kommt jetzt der Philippus. Wir lesen nirgendwo, dass Philippus allzu viel gebetet hätte, als er dort aufgetaucht ist, dass er erst sich zurückgezogen hätte und gefastet und gebetet hätte für die Stadt. Was absolut gut ist, was richtig ist und nicht verkehrt. Versteht mich da jetzt nicht falsch. Nur wir schauen den biblischen Befund jetzt an. Es geht manchmal auch ohne, wie wir jetzt sehen werden. Philippus kommt nämlich, stellt sich auf den Marktplatz der Stadt und packt das Evangelium aus. Predigt Jesus von Nazareth, gestorben und auferstanden für deine Sünden. Am Kreuz gestorben und geblutet, damit du nicht mehr leiden musst. Zur Hölle gefahren, damit du dort nicht hin musst. So predigt er vollmächtig das Evangelium. Und dann sagt er, Philippus, kann ich mir gut vorstellen, weil wir sowas in Indien zum Beispiel oder auch in Pakistan oder in Afrika habe ich es auch schon gemacht. Ja, solche Sachen dann sagen, wenn wir evangelisieren vor einer größeren Menschenmenge. Sagen wir dann, jetzt haben wir euch das Evangelium gebracht. Aber wenn wir jetzt für Wunder beten, und Gott wird welche tun. Und wenn Gott keine Wunder tut, müsst ihr die Sachen, die wir gesagt haben, nicht glauben. Es ist ziemlich eindeutig, du legst dich ziemlich fest. Aber schau in diesen Ländern und möglicherweise auch hier, wenn die Umstände richtig sind. Hast du die Kühnheit, den Mut, da hast du die Salbung, sowas zu machen. Versteht ihr, da habe ich das Wort von Gott, da habe ich den Auftrag Gottes, die Kommission des Herrn und kann sowas machen. Und dann tust du natürlich, binste und löste in dieser deiner Vollmacht, befiehlst der Krankheit zu weichen und dann rappelst, dann passiert's, dann, und dann hast du keine Zeit, da jetzt genau, wie soll ich sagen, jeden nach vorne zu bitten, um dann mit ihm hier vorne zu beten, sondern das geht alles dann auf einmal. Und hinterher sagst du dann, bei wem hat sich was getan? Bei wem hat sich was geändert? Und dann führst du diese Leute nach vorne und die sagen dann, was mit ihnen passiert ist. Na, der Stefan Schäflein war mit dabei in Indian Joe. Und er weiß, wie das war. Ein junger Mann, der ist vom Laster angefahren worden, erinnere ich mich noch, der konnte seinen Arm nicht mehr bewegen. Der war sehr eingeschränkter Bewegungsradius. Der konnte plötzlich seinen Arm wieder hochheben und so. Du hast die Herrlichkeit Gottes auf diesem jungen Mann gesehen. Na, immer noch versteht er einen gewissen stoischen Gesichtsausdruck. Aber die ganze Atmosphäre um diesen jungen Mann war anders da. Na, der konnte seinen Arm wieder bewegen und so. Das ist wunderbar. Wenn sowas passiert, dann haben die Zweifler keinen Grund mehr zu zweifeln. Versteht ihr? Dann schlägt das Evangelium ein wie eine Bombe. Das sind die Waffen unserer Ritterschaft, unseres Glaubens, preis dem Herrn. Und auf die Art und Weise propagierst du dann das Evangelium. Deswegen beten wir auch hier und schreiben vielleicht in den Blog hinein, wenn sich was getan hat, heilungsmäßig und so. Ne, eine andere Frau, naja, ist jetzt egal, führt zu weit, sonst erzähle ich da, was mir alles passiert ist. Vielmehr ist es so, dass Philippus jetzt in Samaria ist und er predigt das Evangelium und es heißt, viele, Lahme und Gelähmte wurden geheilt. Wir lesen nicht so sehr, dass Blinde waren oder Taube. Seine Gabe war eben Lahme und Gelähmte. Und alle haben sich bekehrt, inklusive dem Okkultisten, inklusive dem Zauberer, inklusive dem Esoteriker. Der war hinterher total platt und hat gemeint, das sind Kräfte, mit denen ich nicht vertraut bin. Die sind größer als ich. Und dann hat er sich bekehrt. Schau, das ist die Kraft des Evangeliums. Und nur weil da einer da war, ein Esoteriker, ein Okkultist, der die Dämonen hat hüpfen lassen und Pseudowunder getan hat, wir wissen nicht genau was, aber es hat gereicht, um den Leuten völlig den Kopf zu verdrehen. Der hat den Leuten mitgeteilt, er sei die Kraft Gottes, die man die Große nennt. In einer gewissen Weise war dieser Simon Magus ein Antichrist. Wenn du ankommst und behauptest, du bist die Kraft Gottes, die man die Große nennt. Hey, die Kraft Gottes, die man die Große nennt, hat einen Namen und heißt Jesus. Wenn du jetzt ankommst und sagst, ich bin die Kraft Gottes, die man die Große nennt, dann bist du eigentlich ein Antichrist. Na, und dann hockt dir tatsächlich eine geistliche Macht im Rücken und stärkt dich. Aber es hat nichts genützt. Das Evangelium kam und hat diese Stadt aufgerollt mit Macht und Kraft und Herrlichkeit. Und das ist der Sieg, von dem wir reden. Offensichtlich hatte der die Kommission, ein Evangelist zu sein und eben sowas zu tun. Okay? Ganz wunderbar. So, Philippus hat in der Kraft Gottes gewirkt. Aber du sagst jetzt, ja, ich bin kein Philippus. Und wenn ich hier das Evangelium in meiner Firma predige, dann ist möglicherweise nicht so, dass der Heilige Geist durch die Büros rollt, sondern dass der Stiefel des Chefs sich abzeichnet auf meinem Allerwertesten. Ja, deswegen schlage ich vor, vergiss diese Binderei und Löserei, sei aber offen für den Herrn. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich will nur ein paar Sachen sagen. Seitdem habe ich ziemlich eingeschränkt diese Binderei und Löserei in meinem eigenen Leben. Okay? Aber vor einiger Zeit, schon wieder 2 Jahre her vielleicht, waren wir oben am Donnerstagabend und haben Gebetsabend gemacht. Und da war eine Reihe von Leuten da, die eigentlich nie in Gebetsabend kommen. Plötzlich waren sie doch da. Die alte Truppe, die immer kommt, und diese Gäste. Und wir beten hier, wir beten da in Sprachen, laufen rum. Und dann schaue ich zu einer Person rüber und sehe klar und deutlich, und ich wusste sofort, es ist Gott, der hier zu mir spricht, der mir das zeigt. In einer visionären Schau sehe ich, wie die Person so da sitzt, steht auf dem Stuhl, leicht zusammengesunken, und eine schwarze Schicht, bestimmt 5 oder 10 Zentimeter, so vom Kopf an auf dem Rücken runter geht und die Person bedeckt. Und ich weiß genau, es ist ein Teufel, der nicht wegscheuchen kann. Jetzt hat mir Gott das gezeigt. Wenn Gott mir das zeigt, dann kann ich hin und hin, ganz easy, ja, kann vielleicht mit der Person reden, um zu wissen, wie sie steht und worum es geht in ihrem Leben und so. Aber ich kann jetzt hergehen, aufgrund dieses übernatürlichen Wissens, konnte ich seinerzeit hergehen und konnte sagen, ganz ruhig, mit ruhiger Stimme, ohne Geplärr und Gebrüll und Gemach und Getu. Ich musste die Person nicht auf den Boden werfen und mich oben drauf schmeißen. Ja, und die dann in Sprachen anbrüllen, ins linke Ohr rein, dass es gleich zum rechten noch raustönt. Sondern ich konnte einfach mich hinstellen und konnte sagen, im Namen des Herrn Jesus von Nazareth. Befehle ich dir zu weichen. Du weißt genau, wen ich meine. Die Person ist so frei. Dieser Teufel fliegt weg wie ein Vogel. Warum? Weil die Autorität Gottes mit mir ist in dem Moment. Natürlich hätte ich mir denken können, oh, die Person, die schaut ein wenig verkniffen. Die sieht aber mal unfrei aus. Am besten stelle ich mich hinter sie, wo sie mich nicht sieht, und fange dann an. In Jesu Namen. Ich komm raus in Jesu. In Jesu. Wisst ihr, was passiert wäre? Gar nichts. Nichts, absolut gar nichts. Aber so, mit dem Wissen Gottes ausgestattet, kannst du solche Dinge tun. Ach ihr Lieben, ich hoffe, das hilft irgendjemandem. Und wenn du sagst, Mensch, das ist alles neu für mich, ich bin noch nicht so lang Christ. Hör mal, du wirst über diese Lehren stolpern, garantiert, und ich möchte, dass du auf dem geraden Weg bleibst. Schau, wir können uns nicht hinstellen. Wir sehen weder Jesus noch Paulus es machen, dass wir sagen, Mensch, wir wollen, dass unsere Stadt, unser Geldesheim hier frei wird. Wir nehmen uns jetzt alle an der Hand und sagen, Teufel, verlass Geldesheim im Namen des Herrn Jesus. Aber wenn wir schon dabei sind, verlass den ganzen Landkreis. Verlass ganz Unterfranken. Verlass Bayern, Deutschland, Europa. Und dann drehen wir uns um und sagen, so, jetzt ist Europa frei. Das glaubst du doch selber nicht. Weißt du, bei aller Liebe, ich will mich über niemanden lustig machen oder so. Das ist nicht mein Punkt, das ist auch nicht mein Anliegen. Und ich spreche auch zu mir selber. Ich spare euch bestimmt 5 oder 10 Jahre, indem ich euch das so mitteile. Ja, weil mich das so lange gebraucht hat, bis es soweit war. Oder Stefan grinst, weil bei dem es auch nicht besser war. Na, wenn du weißt, dass ein Teufel vorliegt, dann kannst du den bedrohen und kannst was machen. Aber ansonsten, schau mal ganz ehrlich. Jesus sagt, wo sagt Jesus das? Ich muss mal schnell mal Notizen schauen. Jesus sagt, in Lukas Kapitel 12, Vers 49, da sagt Jesus, ich habe ein Feuer auf die Erde zu werfen und ich wünschte, es würde schon brennen. Dieses Feuer ist das Evangelium. Und er sagt, wenn dieses Feuer dann mal da ist, wird dieses Feuer Spaltung bringen in die Familien. 2 werden gegen 3 sein, 3 gegen 2, Vater gegen Sohn, Tochter gegen Mutter, Mutter gegen Tochter, Schwiegermutter gegen Schwiegertochter. Sagt Jesus, über das Gemeindezeitalter, dass innerhalb von Familien die Kräfte aufeinandertreffen, das Wesen und die Natur Gottes und das Wesen und die Natur vom Feind. Seid ihr noch da? Schau, wenn das so leicht wäre, dann hätte Jesus gesagt, aber macht euch nichts draus. Wenn ihr seht, dass da Uneinigkeit ist und dieses Feuer hier brennt, dann geht einfach in die Besenkammer oder sonst wohin, wo ihr allein seid und befehlt, im Namen Jesu, Teufel, bin ich dich, verlass mein Haus. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Wenn die Person manipuliert wird von einer geistlichen Macht, dann mag das funktionieren. Wenn die Person aber im Fleisch ist und kein Teufel weit und breit zu sehen ist, sieht gleich aus, aber hat einen unterschiedlichen Anfang, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, eine unterschiedliche Ursache, ja, dann kannst du so viel binden und lösen, bis du einen roten Kopf hast. Und es wird nichts bringen. Paulus, unser zweiter Kronzeuge, der sagt im 1. Korinther Kapitel 7 über Ehe und Familie, sagt er, wohnt miteinander zusammen, auch wenn nur einer gerettet ist. Frau, wenn dein Mann mit dir leben will, obwohl du jetzt Christ bist und bei dir bleiben will, dann bleib du bei ihm, trenn dich nicht von ihm. Wenn aber der Ungläubige sich scheiden will, so scheide er sich. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Und dann weiter. Was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? In anderen Worten, es ist nicht garantiert, dass du deinen Ehepartner, der nicht gerettet ist, doch noch zum Herrn bringen wirst. Und Petrus, der ja auch ein gewaltiges geistliches Kaliber ist, ja, hallo meine Damen und Herren, der spricht über diese Situation, der führt sie ein wenig weiter aus. Ich meine, Paulus natürlich auch im 1. Korinther Kapitel 7. Der sagt, wenn du verheiratet bist, dann ist deine Aufgabe, deinem Ehepartner zu gefallen. Ja, du musst manchmal schwer. Aber es entbindet uns nicht von der Pflicht. Okay, ja? Sind wir noch da? Sagst, oh, predige wieder über den Teufel, das war leichter. Petrus schreibt im ersten Petrus Kapitel 3, ihr Frauen, wenn manche von euren Männern dem Evangelium nicht gehorsam sind, dann heißt es nicht, ja, zieht euch zurück und bindet und blößt den Teufel, sondern es heißt vielmehr, gewinnt eure Ehepartner durch euer sanftes, stilles Wesen, durch den Christus in euch, der aus euch herausfließt. Es ist viel leichter, einen Teufel zu binden, als freundlich und nett zu sein zu so einem alten Stinkstiefel. Willkommen im Evangelium. Okay, also den Teufel beliebig binden und lösen über ganzen Städten und so weiter, es geht leider nicht. Das müssen wir anders machen. Wir kämpfen geistlich dadurch, dass wir Fürbitte tun. Dadurch, dass wir 1. Timotheus Kapitel 2 anwenden. Ich will, dass Fürbitten, Gebete, Flehen und Danksagungen, sag mal Danksagungen, getan werden für alle Menschen, für solche, die in Obrigkeit sind und so weiter, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Wenn du ein ruhiges und stilles Leben führen möchtest, dann bind und löse nicht so viel, sondern dann bet mehr für dein Gegenüber. Wenn ihr ein ruhiges und stilles Leben, Bios, körperliches Leben, Leben hier auf der Erde, mit allem, was dazugehört, leben willst, dann bet für die betreffende Person. Spare das Binden und Lösen und mach, was Paulus sagt. Tu Fürbitten, Gebete, Flehen, Danksagungen. Sag mal nochmal Danksagungen. Weil schau, da habert es manchmal ein bisschen. Fürbitten und Flehen. Mensch, Herr, mein Mann ist so ein Holzkopf. Manchmal macht er doch Sachen richtig, oder? Dann musst du dann ihm danken. Dem Herrn danken und vielleicht auch deinem Mann oder deiner Frau. Und dann wird es was. So kämpfst du den geistlichen Kampf. Da könnte man jetzt noch viel, viel drüber sagen. Habe ich aber nicht die Zeit dazu. Mein wichtigster Punkt heute Morgen ist, wir haben sehr wohl Autorität. Wenn wir Gottes Befehl haben, wenn wir Gottes Auftrag haben, wenn Gott uns gezeigt hat, hey, da funzt ein Teufel rum. Denn manchmal ist es nicht der Teufel, sondern das Fleisch, das hier rummacht. Denkt an den RB Junior, den ich euch genannt habe. Du kannst tatsächlich, wenn du dich zu sehr auf den Teufel konzentrierst und dass er dir nahe ist, dämonische Manifestationen in dein Leben einladen. Ich habe damit letzte Woche geendet. Ich habe den Andrew Womack habe ich angeführt. Andrew Womack ist auch so drauf gewesen, bereits in den 60er Jahren. Und er hat tatsächlich in seinem Gemeinderaum, irgendwo in Texas hat er eine Gemeinde gegründet. Und irgendwann in der Nacht war es dann so, dass er gefühlt hat, wie er gewürgt wird, versteht er? Und solche Manifestationen hatte. Und dann stand er da drinnen und hat gebetet, gebunden, gelöst und gemacht und getan. Du hör mal, wenn du merkst, wie dich was wirkt, dann kannst du davon, also vor allem wenn es unsichtbar ist, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass da eine unsichtbare Macht hier rumwirkelt an dir. Dann hast du also schon die Vollmacht und die Autorität, da zu sagen, also holla, so aber nicht. Wenn hier jemand wirkt, dann ich dich, aber nicht du mich. Schau im Wort Gottes, beim Jakobus heißt es, du glaubst, sagt Jakobus, die Dämonen glauben auch und zittern. Sag mal, zittern. In Kapitel 4, Vers 8, 9, um den Dreh herum, sagt er, widersteht dem Teufel und er holt sich Verstärkung und ringt dich dann nieder. Nö. Warum lesen manche das dann so? Vielmehr steht da, widersteht dem Teufel und er flieht. Er flieht vor Schreck. Hoppala, doch keine leichte Beute. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er ist aber kein brüllender Löwe. Er latscht nur rum wie ein brüllender Löwe. Und er manifestiert sich dir gegenüber natürlich als ein brüllender Löwe, wenn du ihn lässt. Du musst viel mehr dem Guten nachdenken, dem Reinen nachdenken, Jesus nachdenken, gute Gedanken haben über deine Mitmenschen und über dich selber und über Gott. Du musst wissen, dass Gott dich so sehr geliebt hat, dass er an einem Kreuz für dich gestorben ist, gelitten hat, geblutet hat. Größere Liebe hat keiner. Jesus hat gesagt, ich habe Vollmacht, mein Leben hinzulegen und es wieder zu nehmen. Schau, Jesus hat von Gott, dem Vater, gehört. Jesus, du kannst dein Leben hinlegen und ich gebe dir die Vollmacht, es wieder zu nehmen. Schau, das ist phänomenale Vollmacht, zu sterben und wieder leben zu können. Ich meine, das ist eine ganz neue Dimension von Vollmacht. Ich meine, dieses ist ein weites Thema und ein großes Gebiet, da kann man viel drüber sagen. Aber das Hauptpunkt ist eben immer noch der, du musst von Gott gehört haben, um diese Vollmacht zu haben. Schließen wir ab heute Morgen mit nochmal einer Begebenheit von Kenneth Hagin aus diesem Buch The Believer's Authority, die Autorität des Gläubigen, das es so leider in Deutsch nicht gibt. Okay? Außerdem gibt es dann noch eins, das aber dann doch jetzt auf Deutsch gibt, allerdings auch ein wenig gekürzt. Das heißt, die siegreiche Gemeinde ist ein dickes, fettes Buch mit mehr als 200 Seiten. Und da stehen viele der Dinge drinnen, die ich heute Morgen angebracht habe. Gut erklärt, wenn du zu diesem Thema Fragen hast, hey, schau dir dieses Buch an. Das ist ein gutes Buch. Kenneth Hagin hat da mächtig gegengesteuert, so wie ich das heute Morgen tue, gegen bestimmte Exzesse in der Lehre und im Verhalten. Wisst ihr, in manchen Ländern, vor allem der dritten Welt, in Afrika vor allem, Tom, der hier sitzt, der hat mal für Amerikaner erzählt, die dann afrikanische Gastsprecher hatten. Die haben Zeug gepredigt, die haben Sachen erzählt, der konnte es hier nicht mehr übersetzen. Du hast es nicht mehr übersetzt. Er hat sich geweigert, es zu übersetzen, weil es einfach zu hanebüchen war. Ich kann mich noch erinnern, der Prediger oder irgendwer war auf dem Friedhof oder so und da kam dann der Geist aus dem Grab raus und hat das Zeug. Ihr Lieben, hey, sind wir hier in der Fantasy-Show oder was? Das klingt gut. Wisst ihr, an was mich das erinnert? 2. Timotheus, Kapitel 4, wo es dann heißt, in den letzten Tagen werden sie sich Lehrer aufhäufen, weil es ihnen in den Ohren juckt. Was ich heute Morgen predige, ist vernünftig, aber es juckt möglicherweise, es klingt vielleicht nicht so spektakulär, wie wenn ich jetzt euch heute Morgen erzählen würde. Ich war, ihr Lieben, im Geist, letzte Nacht auf dem Friedhof bei uns. Und dort habe ich gesehen, wie ein Geist aufstieg und er hat mir Folgendes mitgeteilt. Und dann ist ein Engel gekommen, Michael. Versteht ihr? Du würdest sagen, wow, Mann, boah. Aber was machst du mit so einer Botschaft morgen früh am Montag? Wenn du wieder mit den Begebenheiten der wahren Welt konfrontiert bist. Da, meine Güte. Okay, zurück zum Kenneth E. Hagin. Zum Senior, der 2003 gestorben ist. Ein wunderbarer Vater im Herrn, hat aber mehr als 10.000 Bibelschüler betreut in der Bibelschule seiner Zeit. Übrigens, übernächste Woche werden wir die Monika Wagner hier haben, die ist die Bibelschuldirektorin von Rema Europa. Also Rema ist die Bibelschule, die Kenneth Hagin gegründet hat. Für Rema Europa ist sie zuständig, oder zumindest für die deutsche Sektion, ich weiß es nicht genau. Aber ist bestimmt eine gute Frau. Wir werden einen Intensivtag da machen, beginnt übernächsten Samstag am 3. Dezember um 9 Uhr morgens, geht dann weiter bis um 16 Uhr. Und sie predigt und unser bewährtes Team predigt auch. Du hast dann die Möglichkeit, dich so richtig mal im Wasserbad des Wortes einseifen zu lassen und, preis dem Herrn, zu erleben, wie Gottes Wort dein Leben verändert. Okay, zurück zum guten Brother Hagin. Der hatte seinerzeit akute Herzprobleme. Irgendwann, als er noch relativ junger Mann war, hatte er 6 Wochen lang akute Herzprobleme. Nachts, wenn er sich hingelegt hat, war der unregelmäßige Herzrhythmus feststellbar bei ihm. Er konnte kaum schlafen, er hat sich gewälzt hin und her. Das ging 6 Wochen lang. Er hat es natürlich vor allen anderen verborgen, weil wenn du ein Glaubensprediger bist und Herzprobleme hast, kommt es nicht so gut an. Vor allem für diejenigen, die Heilung suchen. Mensch, Pastor, du brauchst ja selber Heilung. Hat er also sich gedacht, hey, behalte ich für mich. Und hat 6 Wochen lang gelitten. Nach 6 Wochen ist dann Folgendes passiert. Er hat geträumt. Und zwar war er in einer Art Stadion, einer Art Ballfeld. Und zwar, er war noch mit noch einem Prediger auf diesem Feld. Und 2 brüllende Löwen kamen auf ihn zugaloppiert und auf seinen Partner hier, auf seinen Freund. Die haben sich umgedreht und sind davon gerannt. Bis der Brother Hagin gemerkt hat, die sind zu schnell für uns, sie haben 4 Beine, wir nur 2, wir können denen nicht davonlaufen. Dann dreht er sich um zu diesen Löwen, sieht, wie die herangaloppieren und mit zitterndem Finger und bebender Stimme sagt er zu ihnen, im Namen Jesu von Nazareth befehle ich euch, mich in Ruhe zu lassen, ihr werdet mir nicht wehtun. Und kaum hat er das gesagt, fallen die in einen Trott, werden so richtig zu großen Katzen, kommen zu ihm her, schnuppern ihm am Fuß rum und tapsen dann davon, wie dein Hund es vielleicht manchmal auch macht. Sieg. Er wacht auf, Herzprobleme, alles ist vorbei. Schau, das war der Moment, an dem Gott zu ihm gesprochen hat. Natürlich hat er im Geist es bewegt vom Herrn: Herr, ich brauche da Hilfe, dringend, helf mir. Aber bei dem Mann des Glaubens hat es 6 Wochen gedauert. Und dann war das Wort da und dann wusste er, was zu tun ist. Und es hat funktioniert und er hat gelebt, bis er was 87 war oder so. So, wir halten mal fest. Ja, geistliche Autorität ist was Wunderbares, gehört uns, aber wir brauchen immer noch Gott dazu. Wisst ihr, es ist eigentlich Gottes Autorität, die er uns immer wieder mal verleiht. Ihr Lieben, da gibt es noch viel drüber zu sagen, aber das ist die wichtigste Botschaft zu diesem Thema. Statt zu binden und zu lösen, tun wir was? Fühl bitte. Und wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens dadurch, dass wir Gottes Rema empfangen, Gottes Wort hören, diese Befehle, versteht ihr, und dann daraufhin handeln. Wie ich, als ich diese Schicht gesehen habe über diese Person, konnte ich befehlen mit Vollmacht. Als der Kenneth Hagin geträumt hat, hat er im Traum geboten und es hat funktioniert. Da sind wir eben dann abhängig von ihm. Und wenn Gott zu uns spricht, dann wird er tun. Gott hat nichts anderes zu tun, als zu sprechen. Es ist nicht so, dass er nur ab und zu mal ein Wort verliert. Gott spricht dauernd. Wenn ihr sehen könntet, wie was auf dem Himmel, im Himmel gerade passiert, ihr könntet sehen, wie Jesus ständig Gebete hört und ständig rübergibt an den Vater und der Vater ständig spricht auf geheimnisvolle Art und Weise und die Engel ständig mit Worten Gottes, mit Kraftpaketen runterfahren auf die Erde wie die Blitze links und rechts, zack, 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 auch zu dir. Oh, preis dem Herrn, gute Botschaft. Amen. Vater, wir danken dir heute Morgen für dein Wort.